Wie jede Emotion will auch Angst erstmal gesehen werden, da sein dürfen. Mhm. Und wenn die Angst sozusagen merkt, okay, sie darf da sein, dann kann sie sich auch beruhigen. Aber wenn die Angst sozusagen sehr hoch ist und man sagt gleich, ja, das ist doch Quatsch hier, du Angst, hau mal ab, oder sei doch nicht ängstlich oder so, dann führt es zum Gegenteil. Alles, was wir nicht haben wollen, kommt mit dreifacher Wucht wieder.
Ihr Lieben, ob Klimawandel, Rechtsruck, Wirtschaftskrise oder das Aufkommen von künstlicher Intelligenz, wir alle erleben eine Welt im Wandel. Und Veränderung erzeugt häufig Unsicherheit und Angst. Und genau deshalb möchte ich in der heutigen Folge darüber sprechen, welche Funktion unsere Angst hat, wie man achtsam mit ihr umgehen kann. Was können wir tun, damit die Angst nicht überhand nimmt und die Freude am Leben und die Lust zu gestalten verliert? Natürlich habe ich mir auch für diese Folge wieder eine Expertin eingeladen, Charlotte Auer. Charlotte ist psychologische Psychotherapeutin und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Emotionen und der Psyche von Menschen. Wer diesen Podcast hier regelmäßig hört, kennt Charlotte bereits aus Folge 51, in der wir ausführlich über Emotionen gesprochen haben, und aus Folge 63, in der Charlotte etwas über den Umgang mit Traumata erzählt. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Mein Name ist Daniel Rieber und ich bin auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Da sind wir wieder, Charlotte. Schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Ich glaube, wir haben viel, über das wir reden können. Gibt es was ganz aktuell, wovor du Angst hast?
Ja, also eine Menge Dinge.
Where to start?
Genau. Also generell so eine dableibende Angst sind so Zukunftsängste. Mhm. Werde ich krank? Falle ich aus? Verliere ich an Leistungsfähigkeit? Haben meine Liebsten, kriegen die eine Krankheit? Solche Dinge. So, das äußert sich bei mir meistens in Form von Sorgen, die dann gerne nachts kommen, wenn ich nicht schlafen kann. Mhm. Also nicht jede Nacht, aber wenn ich mal nicht schlafen kann, dann so. Und ja, ganz akut habe ich so ein schwieriges Gespräch heute noch vor mir. Mhm. Konfliktklärungsgespräch, und da habe ich...
Ich dachte gerade schon, du meinst dieses Jahr.
Nein, später am Tag. Und da habe ich so ein bisschen Angst, ja, so, dass das nicht gut läuft oder dass das nicht zufriedenstellend läuft. Genau. Ja. Also da könnte man jetzt natürlich auch detailliert reingehen, was genau ist die Angst und woher kommt die, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal.
Wir sind ja noch beim Check-in.
Genau.
Ich habe auf der Hinfahrt drüber nachgedacht, wovor ich gerade Angst habe. Mhm. Und der erste Gedanke, der mir kam, habe ich dir eben in unserer Mittagspause auch schon erzählt, war Trump. Mhm. Und ganz aktuell ist ja, dass er verurteilt wurde und trotzdem als Präsident kandidieren kann und auch noch Spenden in 50, 60 Millionen Höhe bekommen hat von UnterstützerInnen. Und ich glaube, ich habe gar nicht Angst vor der Person, aber für das, wofür diese Person für mich steht, nämlich für so eine Entwicklung, die ich nicht nachvollziehen kann, logisch, und wo ich auch überhaupt nicht absehen kann, was da noch kommt. Also was das als für Implikationen hat auf die NATO, auf die Sicherheit in Europa, aber auch auf Rechtspopulismus und so weiter.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so eine eher diffuse Angst. Ne? Also so eine Angst, die dann, wenn ich Trump irgendwo lese oder sehe, dann merke ich sie, ist sie wieder da, aber irgendwie wabert sie so die ganze Zeit mit.
Mhm. Ne?
Kennst du das auch von deinen existenziellen Ängsten, die du gerade beschrieben hast?
Ja, genau, die wabern so mit, und je nachdem, wie bewusst ich auch gerade bin, kriege ich sie mehr mit oder weniger.
Mhm.
Und manchmal drängen die sich auch ein bisschen mehr nach vorne und beeinflussen Entscheidungen. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja in der Folge über Emotionen ganz klar gesagt, es gibt keine schlechten Emotionen. Also jetzt übertragen auf heute, Angst ist nicht schlecht.
Ja.
Wir haben aber auch ganz klar gesagt, Emotionen sind angenehm oder unangenehm und haben immer eine Funktion. Was ist, ganz allgemein gesprochen, die Funktion von Angst?
Ja, Schutz. Ganz klar, ja. Also Angst ist dazu da, uns in Sicherheit zu bringen.
Mhm.
Ne? Also evolutionär gesehen gibt es immer dieses Säbelzahntiger-Beispiel. Also, wenn wir den gesehen haben und Angst hatten, sind wir weggerannt und haben bestenfalls überlebt. Und die Leute, die erstmal nachdenken mussten und keine Angst hatten, die ja viel schneller ist als das kognitive System allein, die haben dann, als sie gecheckt haben, dass es ein Säbelzahntiger ist, wurden sie gefressen. Ja. Und dementsprechend haben die Menschen mit Angst überlebt und das dann weitergegeben, die Fähigkeit zur Angst auch, weil das wirklich die wichtigste Emotion in Bezug auf unser Überleben ist. Mhm. Also wenn etwas Gefährliches passiert, bekommen wir Angst, damit wir uns in Sicherheit bringen, uns schützen.
Damit bekommt die Angst schon einen sehr positiven Anstrich, weil ohne die Angst wären wir gar nicht hier heute. Genau. Da wären die Spezies, die DNA-Stränge, die würden hier sitzen, die noch vorsichtiger gewesen wären. Und jetzt gibt es aber im Alltag Menschen, die eher ängstlich sind oder wirken und Menschen, denen Angst gar nicht so viel auszumachen scheint. Also ein großes Spektrum. Mhm. Und auch das, und wir haben schon öfter darüber gesprochen, krank, gesund, dass es ja auch so Schwarz-Weiß-Denken ist. Aber eine Angst, die halt pathologisch ist, also wo man nicht nur einfach sagen kann, hier einmal tief durchatmen und dann geht's dir wieder gut. Wie würdest du das beschreiben? So welche Form von Angst ist gesund und hilft uns im Alltag? Und ab wann ist Angst auch nicht mehr gesund oder nicht mehr förderlich?
Ja, also ich kann da mal anschließen an der Folge zu Emotionen. Mhm. Wenn die Angst ein Primärgefühl ist, ein adaptives Primärgefühl vielleicht dazu, also in den aktuellen äußeren Umständen basiert ist, dann ist sie hilfreich. Also das heißt, wenn ich jetzt über die Straße gehe, dann kommt ein Auto und ich Angst habe, ist das schon hilfreich, weil dann springe ich von der Straße. Genau, oder wenn ich Angst habe, durch die Prüfung zu fallen, weil ich nicht genug gelernt habe, ist das erstmal hilfreich, weil ich dann vielleicht, wenn ich da konstruktiv mit umgehen kann, mehr lerne noch, ne? Wenn ich nochmal hinsetze und einfach lerne, damit ich nicht durch die Prüfung falle. Also in dem Fall ist die Angst erstmal hilfreich, adaptiv, sagen wir so. Und nicht adaptiv oder maladaptiv ist sie, wenn sie, ja, sag ich erstmal so, maladaptiv ist sie, wenn sie eher getriggert ist durch einen äußeren Umstand und es aber eine alte Angst ist, die ich gelernt habe. Also zum Beispiel eine Verlassensangst, ne? Also Menschen, das hatten wir in der Traumafolge, Menschen, die in der Kindheit in sensiblen Phasen häufig verlassen wurden von den Eltern auf bestimmte Arten, haben vielleicht eine starke Verlassensangst entwickelt und die wird getriggert, wenn der Partner übers Wochenende einen Urlaub machen will oder so. Und dann werden die sehr, sehr ängstlich und reagieren natürlich auf die Angst. Und diese Angst ist nachvollziehbar, wenn wir sie zurückverfolgen in die Kindheit, da macht die Sinn, aber die ist eben hier und jetzt meistens nicht hilfreich, sage ich mal so. Das ist aber noch nicht pathologisch, sondern das kann man einfach haben, ne? Man hat aktuelle Gefühle und alte Gefühle.
Kenn ich sehr gut.
Ja. Pathologisch wird es so, also das ist die Definition, wenn es halt sehr häufig ist und sehr intensiv und zwar so häufig und oder intensiv, dass es unsere allgemeine Funktionsfähigkeit einschränkt. Also, dass unser Alltag beeinflusst ist. Unsere Arbeit, unsere Freizeit, unsere Beziehung. So.
Ich wiederhole das nochmal in meinen Worten.
Bitte, ob
das richtig angekommen ist. Also, es gibt einmal die Angst, die ganz konkret mit dem, was gerade zu tun hat, zusammenhängt. Also, ein Auto kommt, ich habe Angst, überfahren zu werden, springen zur Seite. Und dann gibt es die Angst, die triggert uns erinnert an etwas, was schon mal in unserem Leben passiert ist. Und die hat ja auch eine gesunde Funktion. Und wir müssen aber in dem Moment gucken, ist das wirklich die Angst, hilft die mir gerade wirklich? Ist die dienlich? Oder ist es etwas, was nur so ein Muster ist und gar nichts mehr mit der heutigen Situation zu tun hat? Und was ich dann sehr spannend finde, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, also nicht im Podcast, das ist vererbte Angst. Oder vererbte Traumata. Also wir, das ist ja eben schon die Evolution genannt, also über die Evolution, über Jahrtausende, ja, Hunderttausende von Jahren, wurde immer von Generation zu Generation Informationen weitergegeben, die dienlich war. Und da ist ja dann auch Angst tief in uns drin. Mhm. Und zum Beispiel die Angst vor Spinnen, obwohl es in Deutschland keine gefährlichen Spinnen gibt, fällt mir spontan ein. Das wäre vielleicht auch noch eine Ebene, ne?
Total. Ich habe neulich, war ich wandern und da war so eine, heißen die Ringelnattern, diese kleinen Schlangen hier in Deutschland? Blindschleichen. Da war eine Blindschleiche und das war echt abgefahren, weil ich ich habe so schnell, ist bei mir Angst eingeschossen, also richtig stark, richtig schnell. Die hat so geraschelt vor mir in der Wiese. Und da musste ich ans Studium denken, meine Vorlesung Klinische Psychologie, weil da war auch immer so ein Bild, das der Professor gezeigt hat, von genau dieser Angst, weil die Angst vor Schlangen so tief in uns drin ist. Also diese Bewegung im Gras, sozusagen dieses, so das ist echt abgefahren. Also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, was hardwired ist, also was, und wie Spinnen auch, so das, ist tief in uns drin, ja.
Ich muss gerade an etwas denken, was ich sehr witzig finde. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich gar nicht witzig. Und zwar, kennst du das Gurkenexperiment mit Katzen?
Nee, das kenne ich nicht.
Wenn man eine Gurke nimmt, das kann man mal bei YouTube nachschauen, und legt die Gurke hinter die Katze und dann dreht sich die Katze um, dann springt die vertikal hoch, also wirklich so von einem Moment auf den anderen. Und die Begründung ist, dass es ja eine Schlange sein könnte.
Ah, krass.
Ne? Das heißt, wirklich mal auf YouTube anschauen, das ist so beeindruckend.
Das ist echt abgefahren.
Und witzig und zugleich auch nicht witzig als Katzenliebhaber, Katzenfreund. Okay, das heißt, Angst hat erstmal eine Funktion. Und was passiert dann? Also was ist die Reaktion, die dann kommt?
Ist ganz auch unterschiedlich. Ja, also die ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt, unterschiedlich stark und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber es gibt schon Gemeinsamkeiten, nämlich auf jeden Fall wird das autonome Nervensystem, und zwar das sympathische, der Teil, der sich sympathisches Nervensystem nennt, angeschmissen. Und das bedeutet, die Muskeln spannen sich an, der Herzschlag geht hoch, die Pupillen verengen sich, wir hören auf zu verdauen sozusagen. Also alles körperliche Funktionen, die dazu dienen, dass wir die Reaktion, die ansteht, ausführen können, nämlich wegrennen oder kämpfen im ersten Fall sozusagen. Und das ist auch das, also es wird auch Cortisol ausgeschüttet und Adrenalin, ist auch das, was sich Stressachse nennt. Also Stress ist sozusagen auch eine Form von Angst körperlich. Und da passiert das auch. Und das hört man halt auch oft in so, wenn es um den Umgang mit Stress geht, dass quasi die Reaktion, die wir auf Stress haben, die gleiche ist wie auf den Säbelzahntiger, aber dass das natürlich körperlich nichts bringt, wenn ich einen Computer vor mir sitzen habe. Weil ich muss ja nicht vor dem Computer wegrennen, ne? Und dass das so ein Mismatch ist zwischen dem, was in uns sozusagen an Reaktion angeschmissen ist und was jetzt aber heutzutage notwendig ist. Und daran sieht man auch, unser Gehirn hat sich halt wirklich gar nicht so schnell entwickelt wie unsere Kultur. Das ist, das passt nicht so gut zusammen.
Ja. Wir haben immer noch den Körper von jemandem, der in der Steinzeit lebt, aber leben nicht mehr in der Steinzeit. Das kann man wahrscheinlich so festhalten. Du hast gerade so die Reaktion angesprochen. Flucht, Angriff, Angststarre.
Gibt's auch Freeze, genau.
Freeze, genau. Und dann gibt's noch Fawn, das Unterwerfen. Das wird ja bei Fight, Flight und Freeze häufig vergessen, dass es auch noch die Reaktion gibt. Und das sind alles Reaktionen, die uns ja irgendwann mal irgendwie geholfen haben. Also wenn der Säbelzahntiger kommt und ich stelle mich tot, kriegt er mich vielleicht nicht mit. Na, wenn ich angreife, kann ich ihn vielleicht schlagen, bevor er mich schlägt und so weiter. Und häufig sind das aber Reaktionen, die in unserer heutigen Zeit nicht hilfreich sind, weil es dann reaktive Muster sind, weil es aggressive Muster sind oder eben halt zurückhaltende Muster. Du musst nicht zustimmen, wenn ich
sowas sage. Ja, ich überlege gerade, also das kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel dass man das betrachtet, ne? Also, wenn ich eine alte Angst habe, dass ich zum Beispiel nichts wert bin, wenn ich keine guten Noten schreibe. Also wenn ich nichts leiste, ne? Ich bin nur was wert, wenn ich was leiste. Ich bin nur ein guter Mensch, wenn ich was leiste. Oder ich werde nur gemocht, wenn ich was leiste. Also zum Beispiel, ne? Wenn ich das früh gelernt habe und das so eine Grundannahme ist, die ich aber vielleicht gar nicht mehr so bewusst habe, aber die trotzdem mein Handeln bestimmt, ja? Dann könnte man sagen, drunter liegend ist vielleicht Angst, also Angst zu versagen oder Angst, nicht geliebt zu werden, so. Die ist aber erstmal vielleicht nicht unbedingt spürbar, wenn man nicht dahin guckt. Und wenn ich damit mit Fight umgehe, also dagegen ankämpfe, indem ich das Gegenteil mache, nämlich die ganze Zeit ackere und sehr, sehr viel leiste und sehr viele Güter ansammle oder irgendwie, sag ich mal, der King bin, dann ist das unter einem bestimmten Aspekt nicht hilfreich, aber unter einem bestimmten Aspekt ist es auch hilfreich, weil, weiß nicht, im Spätkapitalismus, in einer westlichen Industrienation kommt man damit ziemlich weit. Mhm. Ne? Also mit gegen diese Angst ankämpfen und ackern, leisten. Mhm. Also das bekommt dann eine eigene Dynamik. Mhm. Das hat dann eigene Vorteile. Und vielleicht spürt man die Angst auch gar nicht mehr. Aber ich will nur sagen, es ist
kann
nicht
Motor
immer...
sein.
Ja. Genau, es kann ein Motor sein. Also ja. Häufig sehe ich ja die Leute, wenn sie merken, okay, es funktioniert nicht so, ne, in der Praxis, aber trotzdem ist es jetzt nicht alles per se schlecht oder gut, nur weil es früher gelernt wurde oder nur weil es tatsächlich eigentlich reaktiv auf Angst ist.
Ja.
Genau, also es hat so sehr viele Facetten, würde ich damit sagen.
Ja, da ist auch wieder so eine Bewertung mit schlecht und gut, wo wir gerade von wegkommen wollen, ne? Genau. Genau, ich würde auch das nochmal anders formulieren, was ich eben gesagt habe. Das ist auch mehr bezogen auf das, wie ich gerade aufgeschrieben habe, nicht primär Gefühlte. Mhm. Also wenn wir mit Fight, Flight, Freeze auf etwas reagieren, was aber gar nicht in der Gegenwart, in dem aktuellen Moment passiert, sondern quasi eine Reaktion ist auf etwas Gelerntes, etwas tief Abgespeichertes, dann kann ich mir vorstellen, dass es meist nicht konstruktiv kreativ ist. Und und da kommen wir auch so langsam in den Umgang damit, uns in dem Bewusstsein schulen. Also, ich habe gerade Angst, das ist gerade meine Reaktion. Und dann aber auch bewusst damit umgehen, was jetzt leicht gesagt ist und viel Schulung braucht und viel Praxis. Genau, also wenn wir jetzt mal schauen, dass diese erste Ebene, das Wahrnehmen, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, was ist die Funktion davon? Wie gehe ich jetzt damit um? Also ich nehme wahr, gehe in Angriffsmodus, weil eigentlich eine Angst da ist. Oder ich nehme wahr, ich bleibe freeze ein und bewege mich nicht mehr und bin starr.
Ich würde gerne nochmal ganz an Anfang von dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, wenn ich das richtig erinnere, also ein Fight, Flight, Freeze, Klammer auf und vorn, Klammer zu, ist vielleicht heute nicht hilfreich, richtig? Hm. Wenn wir auf einen alten Reiz, Angstreiz reagieren.
Genau.
Und warum?
Ich hätte jetzt vermutet, dass es ein Reaktionsmuster ist, das für eine gelernte Situation vielleicht hilfreich gewesen wäre. Deshalb haben wir es gespeichert. Aber für die aktuelle Situation nicht immer hilfreich ist.
Und das muss man halt unterscheiden. Ja. Ne? Weil nur wenn die alte Reaktion, also die alte Situation und die neue Situation nicht wirklich übereinstimmen, ist es nicht hilfreich.
Ja.
Aber wenn ich das Glück gehabt habe, dass ich so erzogen wurde, dass die Reaktionen, die ich gelernt habe, auch zu meinem jetzigen Umfeld passen, ist es vielleicht eine alte Angst, die das Ganze intensiviert, meinetwegen, aber dann ist es nicht wirklich ein Problem, weil ich ja einen ähnlichen Umgang brauche. Verstehst du?
Ja. Also, ja, ist gut, dass du das so differenzierst. Ja. Macht total Sinn für mich, ja.
Also, so.
Und das zeigt aber genau, wie komplex das Thema ist. Also man kann nicht einfach sagen, du hast Angst, dann machst du das.
Nee, genau. Immer bei
Angst
allen Emotionen.
Ist doof, deshalb musst du das machen, das ist gut.
Nee, genau, wirklich immer, es ist immer eine, also von der Situation und auch von der Person und der Geschichte der Person abhängig. Also das heißt, deswegen ist Achtsamkeit so wichtig bei Emotionen oder einfach hinschauen, Bewusstsein, weil man immer genau hinschauen darf, um zu gucken, was ist jetzt genau hilfreich. Und wenn ich jetzt dich aber richtig verstanden habe, meinst du Situationen, wo die Situation, in der ich das gelernt habe, sag ich mal, sich unterscheidet von der jetzigen Situation und auch vor allem deswegen meine jetzige Reaktion nicht hilfreich ist. So. Haben wir mal ein Beispiel? Ich glaube, das ist ein bisschen leichter für die Hörer.
Ja. Wenn ich mehrfach in Beziehungen war, wo mir Personen, die blond sind, fremdgegangen sind. Und dann habe ich ein Date mit einer Person und die ist blond und alles sagt, das ist jetzt sehr vereinfacht.
Ja, ja.
Und alles mir sagt, auf gar keinen Fall. Dann ist das ja was gelernt Sinn macht. Also mein System hat gelernt, blonde Frau in dem Fall, geht ihr bestimmt fremd.
Ja.
Und tatsächlich ist es aber jedes Mal eine andere Person.
Ja.
Und jedes Mal wird neu gewürfelt. Und deshalb ist es in dem Fall vielleicht ganz gut, einmal kurz drüber nachzudenken, aber nicht dann unreflektiert zu handeln. Ja. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Beispiel komme.
Das ist super interessant. Aber nee, das mache ich jetzt nicht. Es gibt so 1000 Tabs auf.
Wenn man mit einer Psychologin einen Podcast macht, wird man auch immer analysiert. Aber nein, darauf bin ich eingestellt. Ich ziehe mal mein Hemd aus.
Mach mal, es wird langsam warm, ne?
Ja.
Schön. Also.
Wenn dir was auffällt, darfst du mich gerne auch psychologisieren.
Ach, danke. Aber nee, ich finde es echt ein ganz schönes Beispiel. Aber was wollte ich jetzt gerade dazu sagen? Ah ja, also ich würde da sogar nochmal in das Differenzierungs Ding reingehen, nämlich kannst du auch einfach entscheiden, schlechte Erfahrungen mit blonden Frauen gemacht, lasse ich, Punkt. Mhm. Ne, also man muss, warum sollte man da per se hingucken und das ändern? Also machen ja viele Leute. Einfach zu sagen, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, vereinfachen ihr Leben damit auch und gibt ja auch genug nicht blonde Frauen. Guckst halt weiter.
Da würde ich challengen und würde sagen, wenn man das als bewusst macht, also ich weiß, dass diese Angst unbegründet ist, aber dass ich diese Erfahrung gemacht habe und ich gehe jetzt aber dieser Angst nach und treffe diese Entscheidung, dann ist das für mich total in Ordnung, ist sowieso alles für mich in Ordnung, wie man sich verhält. Aber dann ist es für mich nachvollziehbar, wenn man aber diese Entscheidung trifft, ich treffe mich nicht mehr mit blonden Frauen, die sind alle doof und das wirklich glaubt, diese Geschichte. Na, vielleicht müssen wir ein anderes Beispiel finden.
Nee, das ist doch, wieso? Das ist doch eigentlich ganz, ganz lustig. Ganz also schön, ja. Nicht so viele Fettnäpfchen vielleicht bei dem Beispiel.
Das geht ja schnell in Richtung Aberglaube. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel
oder
sage...
Vorurteile.
Vorurteile auch, ja. Mhm. Wenn ich sage, mir fällt gerade ein, habe ich dir eben erzählt, ich habe ein neues Hemd, das ich zum Anfang dieser Folge auch getragen habe, bis ich es eben ausgezogen habe. Und ich dachte, cool, das ziehe ich heute mal an. Und dann habe ich mich eben an der Tramstation angelehnt. Und das war eine frisch gestrichene Wand. Und es war die einzige frisch gestrichene Wand mit einem riesengroßen Schild dran. Und ich habe es nicht gesehen. Und jetzt könnte ich anfangen, eine Geschichte zu bauen und könnte sagen, heute geht alles schief. Oder ich könnte die Geschichte bauen, ich habe eine schwarze Katze, ist mir über den Weg gelaufen. Und deshalb ist mir das passiert. Mhm. Na, also der Mensch neigt ja dazu, sich Muster zu erkennen.
Das Gehirn, ja.
Genau, und sich Geschichten zu bauen. Ne?
Ja, und das ist auch gut, ne? Das ist auch so haben wir dazu gelernt und uns entwickelt und irgendwie Systematiken entworfen und darauf basierend neue Sachen entwickelt und so. Es ist ja, so ist einfach das Gehirn, so funktioniert das.
Genau, ich überlege gerade, wie der Bias heißt. Der hat auch einen Namen, Story Bias oder Storytelling Bias. Ich weiß gar nicht.
Wahrscheinlich.
Genau, und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich nicht solche Muster habe oder dass ich Menschen beurteile, die solche Muster haben. Ich würde nur sagen, dass ich es hilfreich finde und wichtig finde, sich Muster bewusst zu machen. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, wie man damit umgeht. Also ich kann ja daran glauben, dass jedes Mal, wenn eine schwarze Katze kommt, mir was Doofes passiert. Und gleichzeitig ist es aber auch schön zu wissen, dass wir diesen Confirmation Bias haben, mhm. noch ein anderer Bias, ne? Schwarze Katze, dann passiert bestimmt das und dann achtet man drauf und es passiert auch wirklich das und dann sagt man, geil, wieder bestätigt meine Theorie, ne?
Ja. Genau, also ich glaube, wo ich darauf hinaus will, ich teile das natürlich, ne, dass ich das wichtig finde, sonst wäre ich nicht Psychologin und würde nicht meditieren und so weiter. Sonst würden wir auch nicht so viel miteinander sprechen, glaube ich, weil wir da ein gemeinsames Interesse haben. Und gleichzeitig ist das halt einfach tatsächlich ein Wert von uns. Ne? Es ist uns wichtig, hinzuschauen, das finden wir interessant, sich der Dinge bewusst zu werden. Das ist aber nicht per se, muss man das machen. Mhm. So, also die meisten Leute, die bei mir in die Praxis kommen, kommen, weil sie dann, wenn sie dann immer sich gegen blonde Frauen entscheiden, irgendwann merken, es sind keine anderen übrig, scheiße, ich bin alleine. Also das ist jetzt natürlich ein absurdes Beispiel, aber wenn dieses angstbasierte Entscheiden und Handeln zu wirklichen Problemen und auch einem Leidensdruck führt. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich dessen bewusst werden, wenn man da so ein Interesse dran hat, wie wir das haben, so, ne? Ja. Also Bewusstsein, sich die Dinge bewusster entscheiden, persönliche Weiterentwicklung kann man es ja auch nennen. Ja, aber sonst ist es auch völlig in Ordnung. Ja. Wenn man es nicht tut, weil es hat natürlich den Vorteil, wenn man es tut, man hat mehr Freiheit vielleicht, ne? Man kann Dinge anders machen, man kann vielleicht die Liebe seines Lebens finden, keine Ahnung, was weiß ich. Und es hat aber den Nachteil, dass es halt sau anstrengend ist, ne? Es sich seiner Muster bewusst zu werden und dann auch noch dagegen zu handeln, ist halt mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden.
Ja. So ist es. Ja. Ich habe gerade eine Hypothese entwickelt, auf so einer Metaebene, und ich glaube, das passt tatsächlich auch gut rein in das Thema Angst, auch wenn es jetzt vielleicht so klingt, als würden wir uns ein bisschen davon bewegen. Und zwar ist meine Profession, meine Begeisterung ja Coach. Und ich definiere Coaching für mich so, als ich helfe Menschen dabei, Ziele zu erreichen. Ich unterstütze sie dabei, ein Ziel zu erreichen, einen bestimmten Zustand an sich zu arbeiten. Und jetzt kommen wir wieder zu dem gesund und krank. Ich nehme das mal als schwarz-weiß, weil es jetzt das vereinfacht. Das heißt, gesunde Menschen sagen, ich möchte gerne noch fokussierter sein oder ich möchte gerne mich selbstständig machen und mehr Sinnhaftigkeit in mein Leben bringen. Und deine...
Aber da können kranke Menschen kein Coaching machen? Können kranke Menschen kein Coaching
Doch,
machen?
Doch, absolut. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine tief sitzende Depression,
ja, okay,
dann würde ich sagen, ich kenne da eine sehr gute psychologische Psychotherapeutin. Verstehe. Genau. Und deine Realität im Alltag ist ja, dass du mit Menschen arbeitest, die aus einem pathologischen kommen, die eine, ich versuche das Wort Krankheit gerade zu umschiffen, aber lass uns das gerne.
Pathologisch ist genauso.
Ja.
Also okay.
Wir können das gerade nicht auflösen.
Doch, die eingeschränkter sind, vielleicht durch ihre, wenn wir jetzt bei Angst bleiben, durch ihre Angst als deine Klienten. Ja. Das kann man doch sagen.
Genau.
Also die in ihrer
das ist ein gutes
Funktionsfähigkeit
Wort.
Eingeschränkter sind, aktuell.
Ja. Sehr schön, danke, dass du mich gerettet. Genau, das heißt, jemand kommt mit einer Einschränkung, mit einem Gefühl von Eingeschränktsein zu dir und du hilfst der Person und gleichzeitig machst der Person aber auch, nimmst erstmal die Last und sagst, ey, nicht alles ist schlecht, wenn es dich nicht in deinem Leben wirklich hindert. Und mit die Perspektive kann ich sehr gut verstehen. Also wenn jemand daran glaubt, blonde Frauen sind nichts für mich, okay, wenn dich das in deinem Leben nicht einschränkt, ist das vollkommen okay. Ja, wenn es aber einen wirklichen Einfluss hat auf dein Leben, weil du nicht mehr die Haustür verlässt oder weil du nicht mehr arbeitsfähig bist, dann lass uns drüber sprechen.
Ja, voll.
Ja, ab wann ist Angst denn so, dass man zu einer Therapie gehen sollte?
Ja, also es gibt halt verschiedene Angststörungen, ne? Und wenn man die Kriterien dafür erfüllt, dann kann man eine Therapie in Anspruch nehmen und die auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Und ich sag mal, dann würde ich auch empfehlen, das zu tun, weil warum unnötig leiden, wenn man Hilfe bekommen kann?
Ja.
So. Und das allgemeine Kriterium für psychische Störungen ist immer, dass man selber oder jemand anders oder die Umwelt unter den Symptomen leidet. Mhm. Und die meisten Leute mit Angststörungen leiden auch unter ihren. Wobei, es gibt so ein paar Phobiker, also es gibt ja spezifische Phobien, du hast Spinnenangst schon angesprochen, Spinnenphobie. Mhm. Da gibt's häufig, also mache ich, wenn ich so Diagnostik mache, also so die Interviews zu psychischen Störungen am Anfang einer Therapie durchführe, dann haben da Leute vielleicht eine Spinnenphobie, aber die leiden da nicht drunter. Weil die begegnen nicht so oft Spinnen. Und wenn sie denen begegnen, haben sie halt Angst und müssen jemanden holen, der die Spinne rausnimmt, aber es ist nicht so dramatisch sozusagen. Und dann ist es auch keine diagnostizierbare psychische Störung. Also dann ist es letztendlich kein Problem. Genau. Weil man muss ja nicht alles behandeln lassen oder verändern.
Das ist eine gute Definition.
Ja. Und dann, also jetzt kann hier einfach aufzählen, was es so gibt. Es gibt spezifische Phobien, es gibt Panikstörungen, ist ganz bekannt. Da gibt es Agoraphobie mit und ohne Panikstörung. Dann gibt es soziale Phobie. Dann gibt es eine generalisierte Angststörung. Das ist, wenn man sich ganz viele Sorgen macht über viele Dinge. So sind wir jetzt mal die Haupt. Genau. Und dann gibt es noch die posttraumatischen Belastungsstörungen, aber die sind ja nochmal was anderes.
Ja.
Genau.
Und diese Angst nicht zu bewerten und auch ernst zu nehmen, weil die Angst ist ja real. Mhm. Also vielleicht ist die Gefahr in dem Moment nicht real oder relativ, aber die Angst ist ja in dem Moment real. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass jeder Mensch erstmal ernst genommen und gesehen werden möchte in der Angst und nicht so, ey, mach dir keinen Kopf, Spinnen sind doch nicht gefährlich, ne? Übertreib doch nicht so.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil das kann man so eigentlich auch für Umgang mit Angehörigen, also Umgang von Angehörigen mit Menschen, die eine Angststörung haben, eigentlich jede psychische Störung, sagen so, es ist erstmal wichtig zu validieren, also das ernst zu nehmen und also nicht, dass es real, dass die Spinne dich fressen wird, sondern Okay, du hast ganz große Angst, verstehe. Du denkst jetzt wirklich, die Spinne ist gefährlich, verstehe ich, dass du dann Angst hast.
Ja.
Ich kann ja etwas verstehen, ohne dass es richtig sein muss, sondern wenn jemand denkt und dem Gedanken sich nicht distanzieren kann von dem Gedanken, dass die Spinne lebensgefährlich ist, meinetwegen zum Beispiel, dann hat er halt Angst davor, ist ja logisch. Punkt. Und das erstmal ja zu validieren, also das ernst zu nehmen, Verständnis dafür aufzubringen, bevor man sagt, das ist ja Quatsch. Also dieses, jemand hat Angst und zu sagen, nee, so schlimm ist das nicht, das ist invalidierend. Also das führt dazu, dass das Gegenüber sich sehr unverstanden fühlt und erstmal sich eigentlich mehr verschließt und zurückzieht und die Angst in der Regel eher schlimmer wird als besser, weil wie jede Emotion will auch Angst erstmal gesehen werden, da sein dürfen.
Mhm.
Und wenn die Angst sozusagen merkt, okay, sie darf da sein, dann kann sie sich auch beruhigen. Aber wenn die Angst sozusagen sehr hoch ist und man sagt gleich, ja, das ist doch Quatsch hier, du Angst, hau mal ab, oder sei doch nicht ängstlich oder so, dann führt es zum Gegenteil. Alles, was wir nicht haben wollen, kommt mit dreifacher Wucht wieder. So.
Ich habe gerade Lust, eine meiner Ängste zu teilen, damit es auch nicht so theoretisch und wir über andere sprechen. Und zwar habe ich schon seit meiner Kindheit Angst im Wasser, in offenen Gewässern wie Meer auf jeden Fall, aber sogar im Schwimmbad. Und diese Angst ist nicht unterzugehen, sondern die Angst ist, als würde von unten etwas kommen und mich angreifen.
So ziehen, so runterziehen?
Runterziehen oder ich habe gerade das Bild von der weiße Hai, der so von unten hochkommt. So, ne?
Krass, ja.
Und ich weiß auch, ich habe den Film Weiße Hai geguckt, da war ich noch ein bisschen jung.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und das hat echt so ist in mir drin, so dieses Bild. Ne?
Ja, ist das nicht verrückt?
Ja.
Darf ich?
Ja.
Es könnte sein, theoretisch, dass dieser eine Film, dieses einmal gucken, gereicht hat.
Ich auch gerade gedacht,
dass dein Gehirn das für immer abgespeichert hat, Gewässer gleich Wasser heil. Weil, wir lernen quasi umso besser, also das Gehirn lernt umso besser, macht so umso schneller Verknüpfungen, je emotional relevanter das Ereignis. Ja, und wenn du ein bisschen jung warst und noch nicht so gut unterscheiden konntest, Film, Wahrheit und so weiter, dann kann es sein, dass die Angst, als du den Film geguckt hast, so riesig war, dass dein Gehirn, sag ich jetzt mal ganz kindlich, entschieden hat, oh, das müssen wir jetzt hier unbedingt abspeichern, weil das scheint hier eine gefährliche Situation zu sein. Verstehst du?
Ja.
Abgefahren,
total,
ne? Also es kann sein, weiß ich jetzt natürlich bei dir nicht, aber das wäre eine Möglichkeit. So.
Total, ja.
Ich hatte so zwei Patienten, einer Kurzzeittherapie und einer war auch aus dem Coaching, und die hatten so jeweils so ein umschriebenes Thema, wo sie nicht so gut zurechtkamen. Und dann habe ich eine Methode mit denen angewendet, imaginatives Überschreiben, Imagery Rescripting. So. Also wir sind dann in die Kindheitserinnerung reingegangen, in der das aufgetreten ist, haben sie mir nochmal erzählt, so wiedererlebt, was da passiert ist. Und es hat beides auch mit Angst, Bedrohung zu tun, aber es waren nur einmalige Erlebnisse. Und dann haben die quasi, als sie das einmal durcherzählt haben, sind die als Erwachsene reingegangen in diese Situation und haben das getan, was das Kind damals gebraucht hätte. Haben es einfach die Situation umgeschrieben. Ne? Und das ist so eine Methode, um das emotionale Gedächtnis zu verändern. Weil wenn das aktiv ist, dann kann man es auch verändern. Und dann ist es eigentlich fürs Gehirn egal, ob es in der Imagination passiert oder wirklich passiert. Deswegen machen zum Beispiel Leistungssportler sind auch besser, wenn sie immer noch mal imaginativ den Parcours durchgehen oder was auch immer. Man kann das Gehirn trainieren.
Ja.
So. Und das war wirklich faszinierend, weil normalerweise habe ich komplexere Patienten und bei denen hat aber das gereicht und ihr Befinden im Umgang mit diesem Problem, was sie im Alltag hatten, hat sich wirklich signifikant verbessert. Und die brauchten gar nicht mehr viele Stunden, weil wir sozusagen an den Ursprung hingegangen sind und das ein bisschen verändert haben. Und dann, das fand ich sehr faszinierend. Das ist so eine Methode, da bin ich immer ganz demütig, was da alles so passieren kann. Naja. So.
Das ist schön, das passt auch gut, weil wir kommen langsam zu Lösungsansätzen. Und vielleicht gleich vorweg, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier einen allumfassenden Lösungsansatz präsentieren können für jegliche Form von Angst. Und uns eher, wenn wir so als Arbeitstitel, wie sieht ein gesunder Umgang mit Angst aus, auch eher darum geht, ja, wie kann ich mit Angst im Alltag umgehen? Ja. Vielleicht das mal so als Überschrift noch. Was mir sehr geholfen hat bei der Angst, die ich eben beschrieben habe, ist auf der einen Seite, Meditationstherapie, Hypnosetherapie. Mhm. Das heißt, ich habe mehrere Sessions gemacht, wo ich in der Hypnose mich in diese Situation versetzt habe. Und eine Form von Konfrontationstherapie, die ich mir aber selber zugetraut habe, weil wir jetzt nicht von einer panischen Angst sprechen. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass wenn ich ins Schwimmbad im Sommer gehe, dass ich dann völlig Panik kriege, hyperventiliere und untergehe, sondern es ist eher so ein unangenehmes Gefühl, das immer da ist, sodass ich es nicht genießen kann. Mhm. Also ich genieße es nicht, im Meer zu schwimmen. Mhm. Sondern ich habe die ganze Zeit so, unangenehmes Gefühl. Mhm. Und was mir geholfen hat, ist so Konfrontation im Sinne von beim Schwimmen wirklich wie bei einer Meditation zu beobachten, was passiert da eigentlich, und dem Ganzen so mit einer Dankbarkeit und einem Wohlwollen zu begegnen. Also die Angst will mich gerade auf was hinweisen. Ich sage so, danke, dass du mich darauf hinweist. Also so auf der einen Seite das Gefühl wirklich wahrnehmen und dem Raum geben und dann aber auch meine Haltung dem Gefühl gegenüber in so eine positive Haltung zu gehen.
Ja, darf ich da direkt ein? Also das ist beides super. Ich würde auch gerne zu beiden was sagen. Nur da mit diesem, also Konfrontationstherapie ist auch das, was ich sozusagen gelernt habe, ne? Verhaltenstherapie, expositionsbasierte Therapie, egal. Und die Haltung ändern ist super wichtig. Ja. Aber an der Stelle ist tatsächlich die Unterscheidung wichtig von Angststörung und einer Angst im Alltag, weil die Haltung zu etwas zu ändern, was einen wirklich einschränkt und das Leben schwer macht, ist in sich schon schwer. Mhm. Und wenn man da Menschen, die wirklich unter Angst so leiden und dadurch weniger arbeiten können, ihre Beziehungen sind eingeschränkt und so weiter, sagt, take it easy oder siehst doch mal positiv, ne? Dann das ist super kontraproduktiv, weil das geht nicht. Das kann man auch nicht verlangen von jemandem, der so leidet unter seiner Angst, sondern das ist sozusagen Teil der Therapie, der Arbeit, oder wenn man das selber machen möchte, das geht auch, dann darf man auch geduldig mit sich sein, im Sinne von erstmal Waffenstillstand. Und wenn man dann irgendwann dahin kommt, wie du, dass man mit Wohlwollen und Neugier und Dankbarkeit seiner Angst begegnet, dann ist das ganz großartig, aber das ist ein viel zu hoch gesetztes Ziel.
Für viele Menschen.
Für viele Menschen, für den Anfang sozusagen. Das ist ein langfristiges Ziel. Ja. Und wir fangen wirklich an mit erstmal Waffenstillstand und erstmal so und dann weitergehen. Nur einfach nur so das. Ja, das ist wirklich schwer, da die Haltung zu ändern.
Das ist gut, dass du das so klar nochmal formulierst, ja. Frank, frage ich dich einfach statt jetzt. Ich habe jetzt ein Beispiel aus meinem Leben genannt, wo ich aus einer Angst, die aus einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 6, 7 ist und noch nicht in dem Bereich, wo ich mich wirklich eingeschränkt fühle im Leben, für mich mit viel Achtsamkeitspraxis als Coach irgendwann einen Weg gefunden habe. Wenn du jetzt generell mit Leuten sprichst, die über Angst sprechen, das kann eine Angststörung sein, also wirklich was, wo eine Therapie hilfreich ist, oder auch so eine normale Angst, was würdest du der Person empfehlen? Also was sind, was ist in deiner Toolbox oder in der Toolbox, auf die Menschen Zugriff haben, so drin?
Also ich würde tatsächlich mit der Haltung anfangen, um es erstmal zu erklären und damit nicht die Angst so noch zusätzlich abgewertet wird, weil das macht's noch schlimmer, ne, sondern dass wir es irgendwie schaffen, die Angst anzugucken und erstmal zu verstehen und das auch einzuordnen, ne, um auch so eine Angst verrückt zu werden, irgendwie so ein bisschen zu regulieren und das ein bisschen da zu normalisieren, ein bisschen Raum reinzukriegen, ja, so Entspannung ein bisschen. Und das ist eine Sache, weil man kann alles verstehen, wenn man sich Mühe gibt. Es wird für alles einen Grund geben, warum das aufgetreten ist. Dinge passieren nicht einfach so. Und dann, mittlerweile bin ich schon sehr körperbasiert, was Angst anbelangt. Das einfach, Angst geht mit so einer starken körperlichen Reaktion einher. Und wenn man da so eine bestimmte Schwelle überschritten hat, dann ist das Gehirn tatsächlich im Fight-or-Flight-Modus. Mhm. Und dann ist auch manchmal der Zugang von der Amygdala zum Präfrontalkortex, mhm, beziehungsweise andersrum, vom Präfrontalkortex, wo so Denken, Planen, Analysieren, mhm, und so weiter stattfindet, zur Amygdala, also das ist blockiert. Und dann kann man in einem Angstzustand, mhm, einfach nicht klar denken, mhm, und hat auch keinen Zugang zu dem, was man eigentlich weiß, zu dem Wissen, aber auch zu den Werten und der Haltung, die man normalerweise im Leben hat. Und dann macht man manchmal Sachen, wo man hinterher denkt, was für ein Quatsch, ne? Wie konnte das passieren? Das ist ja eine ganz andere Person. Und ja, das ist so, weil das Erregungslevel so hoch ist. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal, das Erregungslevel zu checken. Und wenn das zu hoch ist, Wege zu finden, das zu regulieren. Ja, also manche sagen, die Spannung zu regulieren, und dann gibt es Skalen, womit man das messen kann oder üben kann. Andere arbeiten nervensystembasiert, ne, das Nervensystem erstmal zu regulieren. Genau, und das würde ich auf jeden Fall als allererstes machen. Und dann, wenn wirklich der Körper sich wieder in Sicherheit fühlt, weil das Nervensystem funktioniert schneller als unser Bewusstsein. Das ist ja dafür da, für Gefahren sozusagen, um unser Überleben zu sichern. Und das vorbewusst, also es geht so schnell automatisiert, dass wir das gar nicht mitkriegen, und selbst wenn wir wissen, hey, das muss mir doch keine Angst machen, weiß das Nervensystem nicht. Das heißt, ich muss da körperlich rangehen, finde ich. So. Und dann, wenn das einigermaßen sich beruhigt hat, also wenn der Körper sich wieder sicher fühlt, zum Beispiel, was da meine Lieblingstechniken sind, verlängertes Ausatmen, also 3-4 Sekunden ein und dann 5-6 Sekunden ausatmen, am besten bis in den Bauch. Und das mal so 3 Minuten erstmal. Oder so liebevolle Berührung, also klar, Hand aufs Herz, gibt's aber auch hier diese Selbstumarmung, eine Hand unter die Achsel, eine Hand, die andere Hand an die Schulter. Dann vielleicht sich so ein bisschen so rocking, wie so rocking a child.
Self-soothing.
Ja, genau. Und dabei noch das Atmen zum Beispiel. Manchmal braucht man auch Bewegung, ne, um aus einer Starre rauszukommen. Also das muss man individuell gucken, was da hilft, aber da würde ich erstmals finden. Und wenn dann der Körper sich wieder sicher fühlt, einigermaßen, ein bisschen reguliert ist, dann kann man so inhaltlich an die Angst reingehen. Aber wenn man so super erregt ist, macht es auch keinen Sinn, inhaltlich damit sich auseinanderzusetzen. Das ist wie ein Kind, was Angst hat, ne? Das kann man auch nicht sagen, da passiert nichts, das weißt du doch. Das ist dann erstmal muss es auf dem Arm und beruhigt werden. So. Und dann finde ich schon, also wie so gesagt, diese Imaginationsübung zum Beispiel ist eine Methode, wenn es eine alte Angst ist, geht auch in die Richtung Hypnotherapie auch rein. Und dann aber klar, Expositionstherapie, das heißt, mich immer der Angst auch stellen. Also weil einer der Haupthandlungsimpulse bei Angst ist Flight, also vermeiden. Ja, weil klar, ich habe Angst vor na Blondine, sag ich mal, jetzt haben wir wieder dieses Beispiel. Und wenn ich weggehe, dann ist die Angst weniger. Das heißt, ich werde immer weggehen, weil die Angst wird ja dadurch weniger. Ist ja super. Und das führt aber dazu, dass ich nicht mehr mit Blondinen sprechen kann irgendwann, ne? Was dann blöd ist. So, also das heißt, wir machen Expositionstherapie mit Blondinen sprechen. Erstmal da bleiben. Und dann gibt es, man kann das so massiert machen. Es gibt manche Leute, die wollen das so volle Pulle, gleich die schwierigste Situation, so sich dem aussetzen. Ja, und es gibt auch so Ansätze, die sind so ein bisschen softer, ne, dass man sagt, okay, ich gehe da rein, aber ich guck mal, wie lange ich es aushalten kann. Und ich persönlich in der Therapie auch, oder auch wenn ich mit Menschen rede, manchmal wird man auch so gefragt im Freundeskreis oder so, ich bin so ein Fan von Titrating, heißt das. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ich erkläre es mal. Also die Angst schon spüren und ein bisschen sich dem aussetzen. Also es ist ja easy, ne? Wenn ich vor Blondinen Angst habe, muss ich einfach mit einer Blondine sprechen. Oder wenn ich Angst habe, ausgelacht zu werden, wenn ich in einer Diskussionsrunde mich melde, muss ich mich melden. So, dann. Also mich die Situation aufsuchen, die mir Angst macht. Dann die Angst, wie du sagst, beobachten, ganz klar, ganz doll wahrnehmen, ne? Was passiert körperlich? Was würde ich jetzt am liebsten tun? Welche Gedanken rasen mir durch den Kopf so? Und dann gucken, wie lange kann ich es aushalten. Und am allerbesten ist echt so lange zu warten, bis die von alleine weniger wird. Weil die wird von alleine weniger. Das ist die Basis von Expositionstherapie. Ich habe zum Beispiel Höhenphobie. Und Ich hatte so einen neuen Job und dann haben die so Baumklettern gemacht, ne? Und ich wusste das nicht, dass ich Höhenphobie habe. Und dann sitze ich da oben und denke, ach du Scheiße, was ist denn hier los?
Oh, wow.
Und ja, ich war wirklich so Bäume umarmt, ne? Ich kam gar nicht klar. Ja. Naja, und beim nächsten Mal wusste ich das dann schon und dann hatte ich auch schon so ein bisschen was therapeutisch gelernt. Und dann habe ich so 20 Minuten einfach runtergeguckt, ne? Und ich fand es schrecklich, ne? Angst. Mhm. Aber dann so nach 10, 15 Minuten.
Mit Angst sein, ja.
Ja, wird die Angst wirklich von alleine weniger. Mhm. Die Angst kommt und geht wie eine Welle. Und das ist eine hervorragende Therapie. Manchmal kriegt man das aber nicht alleine hin. Also meine Höhenphobie war jetzt nicht so mega schlimm. Ich habe das halt alleine geschafft.
Begleitet,
genau. Manchmal ist er begleitet am besten. Und es gibt, kann aber auch sein, dass wenn die Panik und die Angst so groß ist, dass ich, das finde ich auch okay, reingehen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich halte gar nicht mehr aus, was tun, um mich zu beruhigen, aber dann nicht dabei bleiben, sondern dann wieder reingehen, wieder rausgehen. Also an dieser Grenze, wo es einerseits, wo ich so in die Überforderung komme und wo ich mich wieder reguliere, da so ein bisschen hin und her üben. Dadurch kann ich diese Grenze nämlich erweitern, so ein bisschen softer. Und das meine ich mit Titrating. Macht das Sinn? Kannst du damit was anfangen? Okay.
Absolut. Da waren jetzt schon ganz viele Tools aus dem Koffer. Du hast ja auch in der Intro erzählt, dass du meditierst und auch schon in den letzten Folgen. Und du warst auch vor 2 Wochen, glaube ich, auf einem längeren Retreat in Stille. Und hilft dir und würdest du Meditation empfehlen für den Umgang mit Angst? Das ist eine Suggestivfrage.
Aha, ist interessant. Also, ich würde tatsächlich sagen, ja. Also erstmal ja, denn meditieren ist, achtsam wahrnehmen hilft immer. Und im Umgang mit Emotionen sowieso. Also, wenn ich wahrnehme, dass die Angst jetzt kommt, dann kann ich auch entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Dann bin ich der nicht komplett ausgeliefert. Ne? Und je feiner ich wahrnehme, desto schneller kann ich entscheiden, wie ich damit umgehe. Also so insofern in jedem Fall. Gleichzeitig würde ich, ist das nicht unbedingt immer die einzige Methode, die hilft. Also gerade jetzt, wo wir über Angst gesprochen haben, da hilft dann häufig nicht einfach auf dem Kissen sitzen, sondern eben auf den Turm steigen oder ins Bewerbungsgespräch gehen oder daten oder was weiß ich, wovor man Angst hat. Ja. Das eben tun. Aber Meditation kann helfen, dann wieder in die Beruhigung zu kommen, zum Beispiel. Dafür könnte es helfen. Oder eben das Wahrnehmen, was passiert, während ich die Angst erlebe. Aber es ist jetzt nicht eine Therapie per se. Manchmal, gerade wenn die Ängste stärker sind oder älter, so dann braucht man zusätzliche Tools, sage ich mal.
Was mir persönlich bei der Meditation sehr hilft, ist, dass ich nicht nur eine höhere Wahrnehmung von dem, was in mir passiert, bekomme, also die Angst schon wahrnehme, bevor sie groß und nicht mehr zu übersehen ist, sondern wenn sie schon so ganz dezent, subtil, so leicht spürbar ist, wenn sie so anklopft, ne, dann höre ich sie schon. Und mich nicht mit der Angst zu identifizieren, ein schönes Wort, identifizieren, das kann man natürlich auch, klingt leicht, ist aber gar nicht so einfach, weil in dem Moment, wo die Angst dann da ist, bin ich die Angst und habe ja gar nicht mehr die Wahrnehmung, wie du es eben beschrieben hast, auch mit dem präfrontalen Kortex und der Amygdala. Aber was mir sehr hilft, ist, die Emotionen halt wahrzunehmen und zu merken, da ist Angst und nicht, ich bin Angst oder ich habe Angst, sondern ich kann diese Angst wahrnehmen.
Ja.
Das gibt mir so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit oder ein Gefühl von im Cockpit zu sitzen.
Ja. Erinnerst du dich an den Begriff Emotionssurfing?
Nee, hast du beim letzten Mal genannt?
Ja, bei Emotionen. Ich habe neulich die Folge nochmal gehört als Vorbereitung für hier und ich habe den ungefähr 10-mal da benannt. Hab ich gedacht, okay, jetzt wissen es glaube ich alle, aber offensichtlich nicht. Also das ist genau das, was du beschreibst. Also da geht es darum, die Emotionen wahrzunehmen, die verschiedenen Komponenten, jetzt bei der Angst, ne? Meinetwegen den Herzschlag, wie die Muskeln sich anspannen, das Schweiß, so. Dann die Gedanken wie, das ist gefährlich, Hilfe, Scheiße, so. Und dann auch den Handlungsimpuls, ich will wegrennen, ich will wegrennen. Und dann aber zu sagen, okay, ich habe Angst, ich bin nicht die Angst. Und das sich auch ganz bewusst zu sagen. So. Und dann zum Beispiel den Atem zu fokussieren und dann Emotion und Atem gleichzeitig wahrnehmen. Mhm. Und dann sozusagen die Instruktion ist, einfach bei der Angst zu sitzen, mhm. wie an einem Krankenbett von einem guten Freund. Einfach dabei zu sitzen. Mhm. Und dann von vorne. Und so macht man das so mehrere Schleifen. Und das ist Emotionssurfing genannt, weil du mhm. einfach sozusagen die Angst beobachtest. Ja, du beobachtest sie, ja. während sie passieren. Und es ist genau dieses, ich habe Angst, ich bin nicht die Angst, weil wenn du etwas beobachtest, kannst du es nicht sein. Dann hast du ja schon zwei. Und dadurch ist eine super Distanzierungstechnik und total hilfreich bei starken Emotionen. Mhm. Also ist ich auch immer so schön, wieder. Wie unterschiedliche Schulen oder Ansätze eigentlich ganz häufig das Gleiche machen, ne? Nur mit anderen Namen. So. Also ist ja, das Wissen ist ja da, sag ich mal, in der Welt. Mhm. Nur Leute sind durch unterschiedliche Wege rangekommen und haben vielleicht unterschiedliche Namen dafür gefunden. Das mag ich. Das gefällt mir, wenn ich das.
Das merke ich dir an, ja. Schön. Ja. Noch einen Schritt weiter wäre ja die Angst in was Konstruktives zu formen. Mhm. Also häufig ist es was Konstruktives. Manchmal braucht es ja auch einen Angriff, eine Verteidigung oder so, haben wir darüber gesprochen. Wenn es jetzt aber, nehmen wir mal als Beispiel, Trump habe ich genannt, oder immer künstliche Intelligenz, Digitalisierung, also so eine Unsicherheit, was bringt die Zukunft? Mhm. Und dann auch so dieses Gefühl von Ohnmacht, ich kann ja eigentlich gerade gar nichts machen, weil ich sitze nicht bei Google und programmiere die. Mhm. Oder genau, und dann die Frage, wie kann ich im Alltag mit dieser Unsicherheit, die ich wahrnehme, mit dieser Angst, die ich wahrnehme, wie verändert sich die Welt, Wirtschaft, Klima, ganz, ganz greifbares Beispiel. So, alle spüren gerade, dass das Klima sich verändert. Und es ist so schwer, was zu tun. Natürlich kann man auf die Straße gehen, kann eine Petition machen und so weiter, aber ich kann jetzt nicht morgen das ändern. Ne? Das ist nicht in meiner Macht. Ich formuliere die Frage nochmal neu, jetzt kann ich sie, glaube ich, noch besser auf den Punkt bringen. Wie schaffe ich es aus dieser Ohnmacht, die Angst bei ganz vielen Menschen erzeugt, rauszukommen, wieder in eine Lebensfreude, in was Konstruktives, in was Kreatives, in was, wo ich gestalte und wo ich mitgestalte?
Ja, ist eine krasse Frage, ne? Also, ich glaube, da gibt's unterschiedliche Ansätze, verschiedene Menschen werden dir verschiedene Dinge sagen. Fragst du mich, jetzt gehe ich mal von mir aus. Ich glaube, das sind mehrere Antworten, also mehrere Dinge, die da wichtig sind. Im Alltag ist es, glaube ich, finde ich, wirklich wichtig, wenn die Angst, also ich sag jetzt mal, ich spreche mal dieses Psychologendeutsch, also wir haben eine Skala von 0 bis 100, ab 70 haben wir einfach festgelegt, ist die Angst so stark, dass kein Zugang mehr vom Präfrontalkortex kommt. Ne? Dann ist es Fight or Flight. Yeah. So. Und das Lernen zu beobachten, und wenn es über 70 ist, und das ist ja Ohnmacht auch, weil Ohnmacht ist ja, ich kann nichts machen, dann wirklich Dinge lernen, die einen beruhigen. Also das im Alltag, damit man im Alltag Handlungsfähigkeit, das bleibt ja nicht, das bringt ja nichts, den ganzen Tag Ohnmacht zu erleben. So. Das ganz akut. Und dann gibt's einen Teil, diese Themen, wenn ich reguliert bin und nicht, wenn ich schon voller Panik bin und schon 3 Stunden doomscrolle, dann mich damit auseinandersetzen, mit diesen Themen, ne? Mich wirklich informieren, also Kontrolle erlangen. Mhm. Wenn ich vor etwas Angst habe, brauche ich auch ein bisschen Sicherheit. Sicherheit bekomme ich auch über Auseinandersetzung und Wissen. Ne, und auch gucken, was ist das eigentlich, was kann das, vielleicht, jetzt wenn wir AI, wie kann mir das im Alltag helfen oder sich überhaupt, wo stehen wir da auch gerade, gibt es auch Gegenbewegungen oder Petitionen, was weiß ich so, also sich informieren so und bei Klimawandel auch so, wo stehen wir da, aber was, dazu gehört ja auch zum Informieren, was wird getan? Was kann ich tun?
Mhm. In meinem Wirkungsbereich.
In meinem Wirkungsbereich. Und dann kommt es auf die Person an. Ich persönlich merke gerade, ich muss auch was tun, damit ich mich besser fühle, sozusagen. Ja. Also ich muss tatsächlich das in meinem Alltag irgendwie einbauen, dass ich den Eindruck habe, ich nehme teil an dieser Welt und ich tue etwas in die richtige Richtung. Das, was mir wichtig ist, was mir hilft, so. Und dann gibt's aber schon noch eine dritte Säule. Und ich glaube, dass das der schwierigste Part wird für die meisten. Mhm. Auch ein gewisses Maß an Akzeptanz, mhm. dass das gerade passiert. Also ich habe einen guten Freund, der schon vor 6-7 Jahren angefangen hat, regelmäßig Klimaforschungspaper zu lesen. Richtig, das war auch Psychologe, aber der hat sich da sehr für interessiert und das ist ein sehr, sehr selbstsicherer junger Mann, der sehr stabil ist und so wirklich auch so ein Anliegen hat, dass die Welt ein besserer Planet wird, war auch lange bei Greenpeace aktiv und so. Mhm. Und der hat mir aber gesagt, dass er schafft das nur. Ihm ist das wichtig, so klar zu sein, also klar auf dem Schirm zu haben, was in der Welt passiert, also hinzugucken sozusagen, ne? Und mhm. gegebenenfalls eben so viel zu tun, wie er kann. Deswegen zieht er sich den Scheiß rein, so O-Ton. Aber das kriegt er nur hin, wenn er regelmäßig meditiert. Und das, darüber hat er mit Meditieren angefangen, weil er gesagt hat, er hält das sonst nicht aus. Und ich kenne das so ein bisschen von meinen, wenn ich zu viele Traumapatienten habe, ne, dann muss ich auch wirklich darauf achten, dass ich meditiere, früh ins Bett gehe, am Wochenende im Wald spazieren gehe, mich regelmäßig bewege, gut esse, weil das so viel Leid und Schmerz ist, dass ich einfach dass ich muss meinem System helfen, das tragen zu können. Mhm. Und ich glaube, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Klimawandel, Rechtsruck und die Angst, die damit einhergeht und auch die Ängste, die mit AI verbunden sind, dass das ähnlich ist. Also die Welt wird immer schneller und die Veränderungen immer krasser und exponentiell auch, dass wir wirklich auf dem Boden bleiben müssen und unseren Körper grounden, erden, um das halten zu können. Die Alternative ist weggucken und muss man für sich entscheiden, was der also Preis von weggucken auch ist, ne?
Das Bewusste im Hier und Jetzt sein, mit allen unangenehmen Seiten wie angenehmen Seiten, oder das Ausblenden, Abstumpfen und sich auf eine Sache fokussieren, die Spaß macht. Das wäre die andere Strategie.
Genau. Aber kurz Spaß noch zu einer stabilen, also Balance, die das Leid der Welt tragen kann. Und es scheint so, dass jetzt immer mehr auf uns zukommt, auch schon da ist, also auch der Erde. Da gehört ja auch zu, trotzdem ab und zu noch Freude spüren zu können. Mhm. Also auch, was macht mir Freude? Und das auch bewusst einzubauen im Alltag. Also gerade wenn du dich viel auseinandersetzt mit Leid und Schmerz und Klimawandel, also diesen ganzen Dingen dann brauchst du ja auch als Counterpart Dinge, die dir Freude machen, also kleine Freuden im Alltag, Genuss, bestimmte Aktivitäten mit Freunden Zeit verbringen. Das geht gar nicht anders. Ne? Also es ist so ein bisschen wie, wenn ich Patienten habe, die so sich so gerne aufopfern für andere Menschen, und meistens auch andere Menschen, denen wichtiger sind als sie selber und dann ihre eigenen Grenzen nicht einhalten können und das auch nicht so wichtig finden, dann ist manchmal so eine Sache, die hilft, das vielleicht mal anders zu sehen, so, wenn sie sich aufopfern, sind sie irgendwann krank und dann können sie nicht mehr für die anderen da sein. Das bringt dann keinem was. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich für andere da sein will, muss man auch für sich selber da sein, damit man auch für die anderen da sein kann. Und so ist das mit der Welt und den politischen Themen auch.
Hm. Ja, wow, da haben wir ein ganz schönes Thema aufgemacht.
Ja, ich habe ein ganz schönes Thema aufgemacht. Ja, ich merke es auch gerade, also da habe ich so sehr, ich hoffe, das war jetzt okay, dass ich da so ein bisschen.
Absolut.
Ja.
Und ich merke bei mir, aber auch was ich bei dir spüre, ist, dass es ja ein Thema ist, was uns alle betrifft. Mhm. Weil das ist ja eine Angst oder eine Unsicherheit, die in allen Bereichen des Lebens gerade präsent ist.
Ja.
Und was für mich ist achtsame Selbstführung, und da hast du ganz viele von diesen Punkten schon genannt, gerade so eine wichtige Fähigkeit, weil achtsame Selbstführung auf der einen Seite so dieses Wahrnehmen, wie geht es mir, was tut mir gut, was macht die Entwicklung mit mir, wann habe ich Angst, wie verhalte ich mich, wenn ich Angst habe, also einfach diese Wahrnehmung im Moment und dann aber auch in die Selbstführung zu gehen und zu sagen, wie möchte ich das, also wie kann ich das regulieren, was brauche ich? Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die Also dass man diese Angst, diese Energie, diese Kraft kann man ja kanalisieren. Also zum Beispiel voll in Wut gehen und wütend sein oder voll in Angst gehen und sich zu Hause verbarrikadieren oder ganz autark auf dem Land leben und mit niemandem mehr sprechen. Und um aber wirklich eine konstruktive, kreative Lösung zu finden, es ist so wichtig, nicht gesteuert zu werden von dieser Emotion. Also die Emotion wahrzunehmen und aber zu sehen, ah, okay, das ist jetzt eine Strategie, wo ich aber gar nicht mehr in der Selbstführung bin, sondern ich folge eigentlich nur noch. Und da, um es auch darauf aufzubauen, was du gerade gesagt hast, so wahrzunehmen, wo in meinem Leben habe ich eine Wirksamkeit, wo in meinem Leben lade ich auf, sind das Freunde, die ich treffe, ist das der Spaziergang, den ich mache, ist es das Meditieren. Und wenn ich in meiner Qualität bin, kann ich bessere Entscheidungen treffen, wie gehe ich mit dieser Angst um, als wenn ich es nicht bin. Und was ich bei mir selber beobachte, ist, dass dann aber häufig ich mich dann eher in die andere Richtung frage, so tue ich zu wenig. Also bin ich zu sehr in der Akzeptanz. Bei mir geht das recht schnell. Zum Beispiel, als ich mir die Farbe eben an mein Hemd gemacht habe, war mein erster Gedanke, ah, okay, das ist jetzt passiert. Wie witzig, dass mir das passiert. Und so geht es mit ganz vielen Sachen, dass ich so Sachen wahrnehme und sofort sage, ah, okay, das ist jetzt passiert, ist Vergangenheit, so, wie geht's jetzt weiter? Und manchmal ist bei mir eher dann vielleicht noch gesund oder könnte noch eine positive Entwicklung sein, noch mehr auch zu gucken, was kann ich tatsächlich tun? Also zum Beispiel Klimawandel, was kann ich tatsächlich tun? Politik, was kann ich tatsächlich tun? Und ja, das ist was uns alle sehr betrifft, glaube ich.
Voll. Und da darf man auch natürlich sich dann auch hinterfragen, ne? ist das jetzt Vermeidung? Ist das noch Akzeptanz oder schon Vermeidung? Ne? Ja. Und ist auch total menschlich, dass es manchmal dann eher in die Vermeidung geht und da auch nicht streng mit sich zu sein, sondern zu sagen, ah, okay, cool, dass ich es jetzt weiß, wie kann ich damit jetzt umgehen? Ne? Also dann ist sozusagen die Auseinandersetzung mit Klimawandel oder mit relevanten Themen oder mit AI, die Expo, also die Konfrontation. Dann ist das ins Schwimmbadgehen für dich. So.
Schön, wie du den Bogen gespannt hast. Ich habe eine Podcast-Folge mit John Luck gemacht, den du ja auch gut kennst. Und wir haben über sein Kinderbuch gesprochen, wo es um gewaltfreie Kommunikation geht. Und am Ende der Folge habe ich ihn gefragt, John, du bist so jemand, der so viel Lebensfreude hat und so viel Kreativität. Und was macht das gerade mit dir, diese Zeiten? Und er hat gesagt, dass es viel mit ihm macht. Und dass er aber von früh auf als Kind schon gelernt hat, er ist mal aufgewacht mit... Seine Mutter hat ihn morgens erst gefragt, worauf hast du heute Lust? Worauf freust du dich heute? Und ich finde, dass so die eine Sache, die ich mitgenommen habe von dem Gespräch mit ihm, für mich selber, ich dachte, vielleicht macht es Sinn, das hier auch nochmal unterzubringen, also sich jeden Tag einmal zu fragen, was macht mir gerade Freude oder worauf habe ich richtig Lust, dass man das nicht verliert. Also so diese positiven Aspekte bewusst zu suchen und nicht nur über sich ergehen lassen, wenn sie denn mal passieren.
Ja, das
finde ich sehr schön.
Total. Ich glaube, das ist auch ein Grund, nee, nicht warum ich angefangen habe zu meditieren, aber das ist ein Geschenk von Meditation, finde ich, dass ich wirklich manchmal einfach, es klingt voll kitschig, ne, aber ich halte wirklich manchmal einfach auf der Straße inne und gucke dem Wind zu, wie er durch die Blätter im Baum spielt. Und ich liebe das. Und manchmal, wenn ich so ganz, ganz verzweifelte, schwerkranke Patienten habe, dann ist das auch das, was ich sage. Ich kann mich da nicht reinversetzen und ich weiß auch nicht, wann es besser wird oder wie es besser wird, aber sie können jederzeit ans Wasser gehen und der Sonne dabei zuschauen, wie sie auf der Oberfläche glitzert. Und das finde ich einfach echt wunderschön, einfach in eine Eisdiele gehen, wo alle ein Lächeln auf den Lippen haben. Voll geil. Also so diese kleinen Momente, diese kleinen Freuden im Alltag. Das ist das ist sehr hilfreich, die wahrzunehmen. Kurze Momente Dankbarkeit zu spüren.
Ja. Das hast du so schön gesagt, dass sich das anbietet als letzte Worte für diese Folge. Wir haben ein großes Thema aufgemacht heute.
Haben
das von verschiedenen Perspektiven angeguckt. Und ich glaube, bei so einem Thema ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir ja nicht alles abdecken konnten.
Das wir haben Scham gar nicht gesprochen.
Ah.
Da hatten wir doch noch gedacht.
Wollen wir das noch reinnehmen gerade?
Jetzt noch einen Loop machen?
Ja, lass das mal machen. Du hast es gerade reingebracht.
Okay, krass.
Wie unterscheidet sich,
ja,
Frau Charlotte Auer, wie unterscheidet sich Angst und Scham?
Ja, okay, also Scham ist sozusagen soziale Angst. Mhm. Also Scham ist die Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Mhm. Durch Andersartigkeit oder dadurch, dass man abgewertet wird. Genau. Und das ist sehr nah dran an der Angst. Mhm. Ja, manche Psychologen sagen auch, Scham ist eigentlich Angst, so. Mhm. Weil der Ausschluss aus der Gruppe, mhm, in der Steinzeit oder als Sammler und Sammler und,
wie heißt der auch? Jäger und Sammler.
Ja, Jäger und Sammler. Innen, genau. war lebensgefährlich. Ja. Wir haben alleine nicht überlebt. Wir haben nur in der Gruppe überlebt. Das heißt, der Ausschluss aus der Gruppe ist auch ganz eng mit einer Todesangst verknüpft im Gehirn. Mhm. Und wenn man quasi Angst hat, bewertet zu werden, ist das eine Angst, ausgeschlossen zu werden. Mhm. Ist das eine Angst, ausgeschlossen zu werden? Und das ist eigentlich Scham, sozusagen. Und das ist, ja, es wird, geht manchmal so ein bisschen unter, dass das ein bisschen anders ist als Angst, finde ich, mhm, weil der Handlungsimpuls von Scham ist nicht so heftig wie von Angst. Angst will wegrennen, mhm, oder kämpfen, und Scham will eher sich verstecken. Mhm. Da, bei Scham hat man eher das Gefühl, im Erdboden zu versinken, sich aufzulösen, und dementsprechend ist auch das Gegenteil, also sich etwas zu tun gegen die Scham, was anderes als der Umgang mit Angst. Bei Angst kann ich einfach, Höhenphobie, kann ich einfach auf den Turm steigen und dann warten, bis die Angst weniger wird. Aber wenn ich soziale Angst, sprich Scham habe, mhm, reicht es nicht, einfach in einer Gruppe von Menschen zu bleiben, sondern ich muss auch mit denen interagieren. Ich muss mich zeigen. Also das Gegenteil von verstecken. Und das ist viel filigraner so. Genau. Und ja, ich finde auch, Selbstwert ist ja so ein großes Thema, mhm, ne? Und ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, ja, Selbstwert, soll ich das in sie reinschütten oder was? Das ist natürlich ein bisschen provokativ, aber das Konzept Selbstwert ist manchmal nicht so hilfreich, wenn man Menschen helfen will, einen größeren Selbstwert aufzubauen, weil, mhm, das so passiv ist. Mhm. Ne? Ich brauche mehr Selbstwert, dann kann ich Dinge tun. Mhm. Aber der Selbstwert kommt eben durchs Tun. Mhm. Und das heißt, ich konzeptualisiere das lieber im Umgang mit Scham. Mhm. Ich habe Scham und ich kann jemanden ansprechen. Ne, so wie ich Angst haben kann und ins Schwimmbad gehen kann. Mhm. Genau, und dann über dieses Erlebnis, oh, obwohl ich mich Angst vor Scham hatte oder mich geschämt habe, habe ich es geschafft, steigt dann der Selbstwert sozusagen, mhm, indirekt. Aber selbstwertrelevante Probleme sind eigentlich immer Schamprobleme. Ja, das ist jetzt echt nochmal eine ganz andere Schleife. Also vielleicht müssen wir da eine extra Folge machen oder so. Aber genau, das ist auf jeden Fall so die Hauptunterscheidung.
Ja. Mhm. Ich finde das tatsächlich sehr spannend. Deshalb, mhm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Deshalb fand ich es so schön, dass du es noch reingebracht hast, weil das für mich nochmal unterstreicht, Angst ist nicht gleich Angst. Mhm. Und es lohnt sich absolut, sich mit seiner Angst zu beschäftigen, um festzustellen, wovor habe ich eigentlich Angst und was für eine Form der Angst ist das eigentlich? Wie äußert sich die und was hilft mir dabei? Und das entweder im Selbstcoaching oder im Coaching zu machen oder in der Therapie, wirklich Experte, Expertin für seine eigene Angst zu werden. Und das nicht in der Haltung von, ich will die wegkriegen, ich will wegrennen vor der Angst, ich will, dass sie nicht mehr Teil meines Lebens ist, sondern in der Haltung von, die Angst will mich vor was beschützen, die will mir helfen. Und was kann ich tun, um sie zu integrieren, dass sie mein Helfer, meine Helferin ist und nicht jemand, etwas, das mich vom Leben abhält.
Voll. Und dafür ist es halt gut hinzuschauen, ne? Na, ja. Weil nur wenn ich sie ganz genau kennenlerne, mhm, kann ich auch genau rausfinden, was sie braucht oder was ich brauche im Umgang mit ihr. So, und das, dann kommt die Haltung dann mit rein, ne? Diese neugierige Haltung. Mhm. Und ich habe dir das ja auch erzählt bei einem Gespräch, ich fand das so abgefahren, dass ich in einem Podcast hatte ich das gehört, dass die Studien gefunden haben, dass wenn Neugier aktiv ist im Menschen, ist Angst blockiert. Mhm. Also es heißt, wirklich neugierig sich Dinge anzuschauen, ist super hilfreich. Also, oh, interessant. Schauen wir es uns an.
Ah, interessant. Ich hoffe, dass HörerInnen das an der einen oder anderen Stelle heute gedacht haben. Ah, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, da war richtig viel dabei, auch für mich. Jetzt weiß ich auch endlich, was Emotionssurfing ist. Ich werde es diesmal nicht vergessen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit mir in die Katakomben hier gegangen bist, in das kleine Podcast-Studio. Und ich habe Lust, noch weitere Folgen zu machen. Das war jetzt unsere dritte, eine kleine Trilogie. Ich glaube, es gibt so viele Themen, über die wir noch sprechen können.
Ganz bestimmt, da habe ich auch Lust drauf. Vielen Dank für die Einladung und ja, freue mich aufs nächste Mal. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen. Thank you.